In dieser Episode des Podcasts vom Gartenleben möchte ich mit euch über Marketing sprechen. Was mich qualifiziert, über Marketing zu reden? Puh, Stille. Nein, im Ernst, ich habe dieses Jahr meine Gemüsegärtnerei gegründet und ich möchte ganz einfach die Erfahrungen dieses Jahres mit euch teilen. Ich möchte euch gerne erzählen, was aus meiner Sicht sehr gut geklappt hat. Ich möchte euch erzählen, was man meiner Meinung nach noch etwas besser machen kann oder ausbauen kann. Und ich möchte aber auch ganz allgemein etwas über Marketing erzählen und da bringe ich ein Stück weit Erfahrungen mit, weil ich einige Jahre in der Werbung gearbeitet habe, in einer Werbeagentur, die sich aber beharrlich geweigert hat, sich Werbeagentur zu nennen, sondern stattdessen die Kommunikationsmacher genannt hat oder im Zweifel gesagt hat, dass das, was sie tut, ist Planung und Entwicklung von marketingrelevanten Kommunikationsmaßnahmen. Ihr merkt also, es geht um Kommunikation und Marketing und eigentlich ist das alles irgendwie auch eins. Später hatte ich eine Bürostelle ein paar Jahre und da hieß meine Position Referent für Unternehmenskommunikation auch wieder Kommunikation und irgendwie auch Marketing. Und irgendwie möchte ich das ganze aufgeblasene Ding Marketing, möchte ich da gerne ein bisschen die Luft rauslassen und euch ein paar Themen ans Herz legen, die für euch und mich als landwirtschaftliche Direktvermarkter wirklich wichtig sind. Denn in der Direktvermarktung, und deswegen klingt dieser Titel Marketing für Direktvermarkter auch so blöd, aber das klassische Marketing fehlt mir in der Direktvermarktung oft. Denn in der Direktvermarktung, da konzentriert man sich häufig sehr einseitig auf Absatzwege. Also stelle ich mir einen Verkaufsautomaten auf den Hof, um die Eier meiner Hühner zu verkaufen, oder mache ich einen Hofladen oder fahre ich auf einen Wochenmarkt. Direktvermarktung kann aber nicht nur das sein. Wenn wir den regionalen Handel stärken wollen, wenn wir mehr Direktvermarkter haben wollen, wenn wir über die Direktvermarktung vernünftige, faire Preise haben wollen für Landwirte und den Beruf wieder attraktiver machen wollen und so weiter und so fort, dann müssen auch Themen des klassischen Marketings so langsam mal Einzug in die Landwirtschaft, in den Garten, in die Gärtnerei Einzug erhalten und dafür diese Folge. Nach dem Intro geht's auch gleich los. Kurzer Überblick über die Folge. Ich möchte mit euch sprechen darüber, was ist überhaupt Marketing? Was ist Direktvermarktung? Warum brauche ich eine Marke und wie bekommt meine Marke eine Identität? Warum braucht eine Marke Markenpflege? Warum sind meine Kunden im Grunde die wichtigsten Außendienstmitarbeiter? Was gibt es für Absatzwege? Warum ist das zentrale Thema zwischen all diesen Themen Kommunikation? Wer ist überhaupt meine Zielgruppe und brauche ich Social Media? Und da qualmt mir schon der Kopf. Und genau deswegen versuchen wir es mal richtig runterzubrechen. Wir fangen an mit der Direktvermarktung. Also im Grunde genommen, wenn ich zum Beispiel in meinem Garten etwas Gemüse anbaue und ich habe zu viel Zucchini und möchte diese Zucchini verkaufen, dann habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel vor meinem Haus an der Straße einen kleinen Stand aufzumachen und die Zucchini da direkt an Spaziergänger zu verkaufen, dann ist das Direktvermarktung. Wenn ich mit der Zucchini aber zu einem Zwischenhändler gehe und sage, hier, kauf mir doch die Zucchini ab und der verkauft sie später irgendwo an einen anderen Zwischenhändler oder an einen Supermarkt, dann ist das keine Direktvermarktung mehr. Der Nutzen liegt quasi auf der Hand. Also wenn ich direkt vermarkte als Landwirt, also Direktvermarktung bezieht sich in der Regel auf landwirtschaftliche Erzeugnisse, auf Lebensmittel, auf Schafsfelle, auf Dinge, die man selbst produziert hat und die direkt an den Kunden verkauft. Wenn ich all die Zwischenschritte ausschließe, dann habe ich mehr Kontrolle über mein Produkt, ich habe Kontrolle über den Verkauf, über die Vermarktung, wo wird es wie verkauft und ich kann natürlich bessere Preise verlangen. Zum einen, weil der Zwischenhandel ausgeschaltet ist und zum anderen auch deswegen, weil ich mit einer guten Marketing-Kommunikationsstrategie dem Kunden eben sehr direkt klar machen kann, was die Vorzüge meines Produkts sind. Und der Kunde ist am Ende bestenfalls bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen. Also ich kann höhere Preise erwirtschaften und schließe den Zwischenhandel aus, wodurch letzten Endes auch mehr bei mir hängen bleibt. Aber ich muss eben die Vermarktung auch in die eigene Hand nehmen, was mehr Arbeit bedeutet. Ja, deswegen scheuen sich vielleicht auch viele vor der Direktvermarktung, nicht nur, weil sie nicht richtig wissen, wie sie damit beginnen sollen, sondern auch, weil sie die Mehrarbeit scheuen oder weil sie ohnehin schon völlig am Limit fahren und dafür gar keine Ressourcen haben, um sich damit auseinanderzusetzen. Das ist die Direktvermarktung und auf unser Thema vom Gartenleben bezogen, Gemüsekistenverkauf, also ein Gemüseabo, das ist ganz häufig Direktvermarktung. In meinem Fall ist es das. Ich baue das Gemüse selbst an, verkaufe das über ein wöchentliches Gemüsekistenabo direkt an den Kunden. Das geht auch anders. Das ist, dass zum Beispiel große Betriebe mit verschiedenen Landwirten kooperieren, von denen Gemüse kaufen, damit dann Gemüsekisten packen und die vertreiben. Dann ist es keine Direktvermarktung mehr, dann ist es im Grunde ein Zwischenhandel und ein Handel. Und das ist auch so ein bisschen die steuerliche Trennung. Wenn ich Direktvermarkter bin, bin ich Landwirt. Wenn ich Produkte, jetzt mal, um das mal wirklich zu trennen, wenn ich Produkte ausschließlich zukaufe und die weiterverkaufe, dann ist das ein gewerblicher Handel. Sehr vereinfacht dargestellt. Also wir haben jetzt schon gesagt, Direktvermarktung hat Vorteile, wobei wir uns da auch jetzt erstmal nur auf die Absatzwege konzentriert haben. So die klassischen Absatzwege der Direktvermarktung sind zum Beispiel der Verkauf auf einem Wochenmarkt, wobei da auch wieder, wenn ich auf den Wochenmarkt gehe und gucke da nach Gemüseständen, sind das fast alles immer Händler. Da ist so gut wie niemand dabei, der die Sachen selber anbaut. Behalten wir im Hinterkopf. Das ist der Vorteil, die Nische für uns als Direktvermarkter, wenn wir auf den Wochenmarkt gehen und da einfach nur unser Gemüse präsentieren, dann haben wir unfassbar viel Konkurrenz. Wenn wir es aber schaffen, den Leuten, den Besuchern des Marktes zu vermitteln, was wir anbieten, was der Vorteil unseres Produktes ist, nämlich dass wir das in der Region selbst angebaut haben, dass es keine Transportwege gab, keine Kühlung, keine Verpackung und man mit uns als Verkäufer auch direkt den Produzenten als Ansprechpartner hat, dann stehen wir da mit einem Unique Selling Point, mit einem einzigartigen Verkaufsargument am Markt und können unsere Produkte zu höheren Preisen anbieten und haben vielleicht trotzdem die meisten Kunden am Stand. Das aber auch wieder erstmal nur am Rande. Also Wochenmarkt ist so ganz klassisch für Direktvermarkter. Ein Hofladen oder ein Hofverkauf, das muss kein Hofladen sein, das kann auch ein Stand sein, das kann ein Stand sein mit Vertrauenskasse, also wo kein Personal steht, sondern wo man sich was wegnimmt, wiegt das vielleicht sogar selbst ab oder es ist vorher schon abgewogen und ausgezeichnet und den Preis, also das Geld dafür lege ich dann in eine Kasse. Marktschwärmer, also so Verbrauchergemeinschaften. Marktschwärmer ist jetzt ein ganz konkretes Angebot. Das wäre ein eigenes Thema, aber da könnt ihr euch auf der Marktschwärmer-Internetseite informieren. Bin ich zwiegespalten, was das als Absatzweg angeht, aus verschiedenen Gründen. Ist ein eigenes Thema. Verbrauchergemeinschaften sind häufig als Verein organisiert, aber das geht dann auch oft in der Regel von den Verbrauchern aus und nicht so sehr von den Produzenten. Ja, Gemüseabo, das ist jetzt der Absatzweg, mit dem ich mich hier, weil es mit einfach zum Thema des Gemüses am besten passt, meiner Meinung nach, am intensivsten mit beschäftigen möchte. Das ist in meinem Fall zum Beispiel einfaches Gemüseabo. Also wenn man das Abo hat, bekommt man jede Woche eine Lieferung mit saisonalem Gemüse, das ich selbst angebaut habe. Es gibt bestimmte Kündigungsmodalitäten und so weiter und so fort. Das gibt es auch als solidarische Landwirtschaft. Dann ist da schon viel mehr Konzept dahinter, viel mehr Beteiligung der Kunden, die in dem Falle dann auch Mitglieder heißen und nicht Kunden. Und noch ein ganzes Stück enger und extremer geht es als Gemüsegenossenschaft, denn da hat man nicht nur Mitglieder, sondern Genossen. Wer also in den Genuss des Gemüses kommen will, muss zunächst mal einen Genossenschaftsanteil zeichnen. Man kann auch nur einen Genossenschaftsanteil zeichnen, ohne später Gemüse zu beziehen. Das heißt, ich gebe dem Anbieter eine Einlage, einen Genossenschaftsanteil. Damit kann er zum Beispiel seine Startinvestitionen tätigen. Leben tut der Anbieter oder der lebt, tut die Gemüsegenossenschaft dann von den Ernteanteilen, die über das Jahr verkauft werden. Aber nennen wir es erstmal Gemüseabo, da sind all diese Sachen drin, und nennen wir es Gemüseabo im Sinne der Direktvermarktung, also nicht als reiner Händler. Also an dem Beispiel werde ich jetzt einige Sachen in dieser Folge erklären. Das sind so die typischen Absatzwege. So zum Hochverkauf vielleicht noch, was immer mehr in Mode kommt, sind Verkaufsautomaten. Das ist im Grunde wie ein Stand mit Vertrauenskasse ohne Vertrauen. Also, denn der Automat schluckt das Geld und gibt erst dann das gewählte Produkt frei, und das Geld ist nicht zugänglich. Das sind die klassischen Absatzwege, an die man denkt, wenn man an die Direktvermarktung denkt. Gibt sicherlich noch mehr, aber es geht jetzt auch nicht darum, alle Absatzwege im Detail zu besprechen, sondern eher so darum, den Begriff der Direktvermarktung zu klären. Wenn man sich mit landwirtschaftlicher Direktvermarktung beschäftigt, wie gesagt, dann denkt man häufig nur an die Absatzwege. Aber was ist mit dem Marketing in Direktvermarktung? Also ganz klassisch unter Marketing versteht man das Vermarkten von Produkten. Also das sind so Operationen, Aktivitäten, um das anzustoßen, um Produkte zu vermarkten. Es ist aber auch viel mehr noch dahinter. Also es ist der Begriff Marke, mit dem man sich auseinandersetzt, um das Produkt später besser zu vermarkten. Also der Aufbau einer Marke. Es ist aber auch sowas wie Marktbeobachtung, dass man zunächst mal den Markt überprüft auf tatsächliche Bedarfe nach Produkten oder nach dem Bedarf in einer Region. Also bleiben wir erstmal bei dem Begriff Marktbeobachtung. Und heutzutage ist es sogar auch so, dass teilweise mittels Marketingmechanismen, mittels Marketingwerkzeugen bestimmte Bedarfe sogar erst geschaffen werden. Zum Beispiel, bevor der iPod rauskam, hat niemand den iPod gebraucht. Aber kurze Zeit nach der Einführung haben sich viele Menschen gefragt, wie sie jemals ohne iPod leben konnten. Aber darum müssen wir uns nicht kümmern, denn der Bedarf nach regionalen, natürlich angebauten Lebensmitteln ist groß, und deswegen beschäftigen wir uns ja überhaupt damit. Wir haben es in einigen Bereichen tatsächlich viel einfacher als andere Produkte. Da kommen wir aber noch dazu. Marketing. Und warum hat Marketing so viel mit Kommunikation zu tun? Wenn wir uns jetzt mal konzentrieren auf so ein Gemüseabo, ob wir es als solidarische Landwirtschaft machen, als Genossenschaft. Also es ist immer ein erklärungsbedürftiges Produkt. So heißt das im Marketing. Erklärungsbedürftig. Warum? Erschließt sich eigentlich relativ schnell. Wenn ich nur Eier verkaufe, ist das recht eindeutig. Also wenn ich einen Verkaufsautomaten habe mit 6er-Packen Eiern und 10er-Packen Eiern und da steht ein Preis dran, ist das zunächst mal recht unmissverständlich. Das mit dem Gemüseabo ist klar, das muss viel mehr erklärt werden, denn da stellen sich gleich ganz viele Fragen. Wie ist das mit Kündigen? Was ist da überhaupt drin in so einer Gemüsekiste? Muss ich die abholen? Kriege ich die geliefert? Wie ist die Wertigkeit des Inhalts? Was heißt Abo? Wie lange muss ich mich festlegen? Wenn es dann in den Bereich solidarische Landwirtschaft oder Genossenschaft geht, dann muss noch viel mehr erklärt werden. Also es ist nichts, wo ich einfach mal einen Flyer mache, eine Zeitungsanzeige, plakatiere da das Produkt und es ist jedem gleich klar und dann kann sich entscheiden, will ich haben oder will ich nicht haben. Man muss es erklären. Kommen wir aber zurück zu den Eiern im Verkaufsautomaten. Das ist zunächst mal recht unmissverständlich, wie gesagt. Aber Direktvermarktung heißt immer Kommunikation, heißt immer Erklärung. Warum? Weil ich einen vernünftigen Preis für mein Produkt haben will. Und wenn ich als Landwirt zum Beispiel Hühner halte und möchte einen vernünftigen, fairen Preis, dann muss ich erklären, wie sich dieser Preis zusammensetzt, weil er sich höchstwahrscheinlich vom Preis, den der Kunde gewohnt ist, im Supermarkt zu bezahlen, unterscheidet. Ich muss also erklären, dass ich zum Beispiel Rassegeflügel halte, dass ich zum Beispiel die Hühner in den mobilen Hühnerstall halte, dass ich zum Beispiel Bruderhähne mit aufziehe. Also es gibt eine ganze Reihe von Punkten, aus denen sich dieser Preis zusammensetzt, und das muss ich erklären. Da merkt man schon, mit so einem Verkaufsautomaten ist das recht schwierig. Tja, Marketing heißt also immer irgendwie auch Kommunikation. Also erklären, erzählen. Es gibt im Marketing so den Ausdruck, tue Gutes und erzähl davon. Das wird leider recht häufig so verstanden, dass man statt 1.000 Euro für eine Anzeige zu bezahlen, einfach 1.000 Euro spendet. Und dann kann man davon ausgehen, dass die Zeitung kommt, ein Foto macht und darüber berichtet und man so in die Zeitung kommt. Er ist natürlich recht schäbig. Also das meine ich damit auch nicht. Und das meint dieser Ausdruck auch nicht. Sondern gehen wir mal davon aus, dass wir hochwertiges Gemüse anbauen. Ja, wir bleiben beim Gemüse. Und dass wir das in der Region machen, dass wir da uns dazu was gedacht haben, dass wir die Region unterstützen wollen, dass wir gutes, natürliches Gemüse anbauen wollen. Also da ist ja ein Konzept dahinter, und damit darf man nicht hinterm Berg halten. Wenn ich versuche, eine wirklich artgerechte Hühnerhaltung aufzubauen, dann muss ich davon erzählen. Ja, und damit tun sich viele schon sehr schwer. Zum einen, weil viele sich einfach auch scheuen, mit ihren Dingen so an die Öffentlichkeit zu gehen. Zum anderen sicherlich auch, weil immer so ein bisschen auch Schiss da ist. Also niemand ist perfekt. Jeder macht, man macht immer Kompromisse, und man hat sicherlich häufig so die Scheu zu zeigen, was man Tolles und Gutes macht. Und hat man dann die Scheu und die Sorge, auf die zwei, drei Sachen zu stoßen, an denen man eben noch arbeitet, wo man noch sehr kompromissbehaftet ist. Zum anderen ist es auch die Frage, wie mache ich das überhaupt? Also wie gebe ich die Informationen nach draußen? Denn wer wenig Erfahrung hat mit dem Thema PR, Werbung, Marketing, der denkt recht schnell daran, wenn man ein Produkt bewerben will, erstmal brauche ich einen Flyer, und dann brauche ich eine Anzeige in der Zeitung, und dann erschöpft sich das schon recht schnell, und beides, ja, ist nicht so zielführend, ohne Strategie dahinter. Tja, Kommunikation. Wie erkläre ich den Menschen mein Produkt? Das ist ein Riesenthema, also ein komplexes Thema, und um das irgendwie hinzubekommen, bleiben wir jetzt wirklich beim Thema Gemüseabo, und ich fange jetzt dann gleich auch so mal an, mit einzuflechten, was ich in diesem Jahr gemacht habe, um euch ein Bild davon zu geben, was ich meine mit Marketing-Konzept, möchte ich gerne mal so eine Konzeptentwicklung mit euch von Anfang bis, ja, nicht von Anfang bis Ende, aber mal so quasi bei Null beginnend durchspielen, und zwar am Beispiel meiner Gemüsegärtnerei. Und nagelt mich bitte nicht fest auf bestimmte Begrifflichkeiten oder sowas, und es gibt bestimmt auch 1.000 verschiedene und bestimmt auch viele deutlich bessere Herangehensweisen, oder nennen wir es einfach mal andere Herangehensweisen an das Thema. Ich bin kein Marketingberater oder so. Ich möchte euch aber einfach zum einen ein Gefühl dafür geben, für die Bedeutung des Themas, und zum anderen eben über mein Beispiel jetzt mal zeigen, wie man sowas durchspielen kann. Ich hatte am Anfang natürlich erstmal auch gar nichts, nur die Idee, dass ich Gemüse verkaufen will. Dann stellt man sich die Frage, wie werde ich das los? Und wenn ich meine Sachen vermarkte, ja, nicht nur die Frage, was vermarkte ich, das war recht schnell deutlich. Also die Modalitäten mit Preisen und wie gestalte ich das Abo, wie liefere ich oder holt man das bei mir ab? Klar, die Sachen, die musste ich für mich klären, was auch nicht in Stein gemeißelt war, sondern sich über das Jahr immer mal wieder verändert, entwickelt, angepasst hat. Ja, aber die Frage, ne, was will ich überhaupt vermarkten? Klar, das muss, die muss ich für mich beantwortet haben. Aber dann ist ja auch die Frage, was vermarktet denn da? Also die Frage nach dem Subjekt. Wer bin ich denn überhaupt? Tja, und da wird es dann schon gleich am Anfang richtig schwierig. Was, wer oder was bin ich überhaupt? Ist jetzt nicht die Frage nach der Organisationsform, ne? Also bin ich solidarische Landwirtschaft, bin ich ein Verein, bin ich eine Genossenschaft, bin ich einfach nur jemand, der ein Gemüseabo anbietet? Wer ist das Unternehmen? Wer ist die Marke? So, und da, klar, fällt einem erstmal ein Unternehmens-, Betriebsname und ein Logo. Damit habe ich mir sogar schon richtig schwer getan. Ich habe lange, lange rumüberlegt. Ich habe, schön sind so Fantasienamen, die gibt es in den USA so ganz viele. Ganz oft hängt dann hinten Farm dran, was auch ziemlich cool klingt. Aber hier alles mit, alles in Deutschland, so mit Bauer, Bauernhof. Das klingt so nach Honey und Nanny, ne? Bauernhof. Landwirtschaft klingt total unsexy und irgendwie schon fast eher so nach Industrie. Gärtnerei, ja, das war Gemüsegärtnerei, war dann so das Naheliegendste, was irgendwie auch total unsexy klingt, aber irgendwie dann doch beschrieben hat, was es ist. Und da ich jetzt keinen großen Bauernhof oder sowas habe, den man namentlich irgendwie aufgreifen kann, ja, dachte ich, nehme ich meinen Nachnamen, der macht es irgendwie persönlich. Also so ist dann irgendwie Kreuzers Gemüsegärtnerei entstanden, womit ich nicht so richtig zufrieden war, aber naja, das sollte es sein. Logo habe ich dann ein bisschen mit rumgespielt, habe dann am Ende eben einfach Kreuzers in einer geschwungenen Schriftart genommen und drunter das Gemüsegärtnerei in einer freien Schriftart, in diesem anthroposophischen Font, also in der anthroposophischen Schriftart, die keinen rechten Winkel hat, woraus auch das Demeter-Logo ist. Das war dann so die Unterzeile Gemüsegärtnerei. War ich auch so halb zufrieden mit, aber an der Stelle sage ich schon mal, die Markenbildung, das ist ohnehin, macht euch das klar, ein Prozess, der geht über eine ganze Zeit. Also wir haben jetzt kein Riesenteam aus erfahrenen Marketern und Beratern und schalala. Und wir müssen nicht gleich vom Start weg auftreten mit einem Riesenmarken, also gleich den total starken Markenauftritt haben. Das wird sich entwickeln über die Jahre. Ich habe jetzt sogar den Namen meines Betriebs nochmal angepasst, geändert, das Logo auch nochmal geändert. Ist aber alles nicht so wild, denn wir werden erstmal über unsere Produkte bekannt werden. Und der Name, den sollten wir nicht komplett über den Haufen werfen, aber den kann man noch anpassen, das Logo kann man noch anpassen. Wir charakterisieren uns nicht so sehr über unser Logo von Anfang an. Wenn wir jetzt eine Sportmarke aufbauen wollten, denken wir an Nike zum Beispiel, ne? Ganz klar, starker Name, Wortbildmarke. Nike erkenne ich, wenn ich die Buchstaben sehe, Nike erkenne ich, wenn ich nur diesen geschwungenen Bogen sehe. Ja, und am Ende kaufen Menschen die Produkte einfach nur, weil Nike draufsteht. Das ist bei uns ja ganz anders. Also unsere Marke wird sich bilden über die Zeit. Die muss aber nicht vom Start weg sofort eine klar erkennbare Identität haben. Das wirkt jetzt vielleicht alles ein bisschen verwirrend. Also das langfristige Ziel, das sollte sein, eine Marke aufzubauen und zu etablieren, die eine starke, klar erkennbare, weithin bekannte Identität hat. Da spricht man ja in der Werbung von Corporate Identity. Ja, also die Identität des Unternehmens, der Marke, ist das übergeordnete Ziel, was sich nach unten hin aufdröselt in 1000 Teilbereiche. Das ist das Corporate Design, was bedeutet, dass unsere Marke in allen Ebenen, in allen Bereichen mit einheitlichen Gestaltungselementen auftritt, sodass sie immer wieder erkennbar ist. Mit bestimmten Farben, mit bestimmten Schriften. Da kann man ein richtiges Regelwerk aufbauen. Es gibt auch Corporate Language, dass ich am Ende also meine Mitarbeiter schule, dass jeder eine einheitliche Sprache hat, also bestimmte Schlüsselbegriffe benutzt oder sich gleich am Telefon meldet und so weiter und so fort. Und so entwickelt man ein Unternehmen mit einer Identität, die in all ihren Ausprägungen sofort erkennbar ist. Also einen ganz individuellen Charakter hat. Ja, aber damit sollten wir uns zum Beginn nicht völlig überfordern. Die Marke wird sich ausprägen im Laufe der Zeit. Wir haben aber, wenn wir Gemüse anbauen und das verkaufen, egal in welchem Ausmaß, haben wir den ganz klaren Vorteil, wenn wir damit auf den Markt gehen, und ich meine nicht den Wochenmarkt, sondern den wirtschaftlichen Markt unserer Region, also damit beginnen wollen, unsere Sachen zu verkaufen, werden wir höchstwahrscheinlich damit ein ganz unverwechselbares Angebot ohne Mitbewerber haben. Denn wo wird heute schon regional Gemüse angebaut und verkauft? Und nicht irgendwie in Monokultur, ich meine nicht irgendwelche großen Kartoffelbauern oder so, sondern wie wir das machen, also möglichst divers und abwechslungsreich. Also wir werden über unser Produkt in die Öffentlichkeit gehen und Name und Logo sind deswegen zunächst mal noch nicht ganz so wichtig. Ein zweiter Grund dafür ist, dass wir als Person, als Produzent, in die Öffentlichkeit gehen. Also zunächst mal müssen wir keine Marke mit einer Identität erschaffen, weil wir und unser Produkt eine Identität sind und damit gehen wir nach draußen. So, viel, viel dazu. Aber wie machen wir das jetzt? Also wie kriegen wir überhaupt Interessenten? Wie finden wir Leute, die unser Gemüse kaufen wollen? Klar, erstmal klar werden über Absatzwege. Wir bleiben mal bei dieser Abo-Geschichte, was ja, wie gesagt, ein erklärungsbedürftiges Produkt ist. Wie finde ich Leute und kriege es denen dann noch erklärt, damit sie dann Kunden oder Mitglieder oder Genossen werden? Ja, sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Denn, habe ich schon gesagt, Werbung, also wenn ich jetzt sage, ich brauche einen Flyer, dann stellt sich immer noch die Frage, wie der Flyer aus dem Karton der Druckerei in der Hand der Kunden landet und wie kriege ich es hin, dass die den dann auch noch lesen und mich dann kontaktieren und okay, also der Flyer ist kein Marketinginstrument, sondern es ist zunächst mal einfach nur Papier, also der hilft mir noch nicht weiter. Und am Ende, ob ich jetzt einen Flyer habe oder einen gedruckten DIN A4 Zettel, Auch da musste ich mir erstmal klar werden, was schreibe ich da drauf. Also wichtig ist erstmal die Botschaft und nicht, ob ich das auf einen Flyer drucke, ob ich es persönlich erzähle oder was auch immer. Ich muss mir über die Botschaft klar werden und klar darüber werden, wie die Botschaft beim Kunden landet. Werden wir uns also zunächst mal klar über unsere Botschaft. Wie gesagt, erklärungsbedürftiges Produkt. Und wenn ich etwas verkaufe, sollte auch jedem klar sein, dann sollte dem Interessenten möglichst schnell und möglichst klar und möglichst unmissverständlich einleuchten, was man da anbietet, damit er letzten Endes bestenfalls nur noch Ja oder Nein sagen muss. Wenn ich erstmal erkläre und erkläre und erkläre, vielleicht irgendwie auch in Erklärungsnot gelange, weil mir gar nicht so klar ist, was ich da eigentlich anbiete und dann der Kunde auch noch nachfragen muss, dann wird er das wahrscheinlich gar nicht erst tun und selbst wenn, dann habe ich ihn eigentlich schon verloren. Es gibt deswegen in der Werbung, im Marketing den Begriff Elevator Pitch, was so viel bedeutet wie, werde dir klar darüber, was du anbietest und reduziere dann die Erklärung so, dass du einem Menschen in der Dauer einer Aufzugfahrt klar machen kannst, was du anbietest. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie in die Aufzugfahrt in Dubai, die wahrscheinlich teilweise 5 Minuten dauert, sondern fasse es in 1, 2 Sätze zusammen. Und ich habe gemerkt, bei uns in der Region, das habe ich in den letzten Jahren beobachtet, da gab es schon mal Versuche, eine solidarische Landwirtschaft zu gründen, auch eine Verbrauchergemeinschaft. Das habe ich vor Jahren immer mal am Rande verfolgt. Da hatte ich selber noch gar nicht so diese Ambition, das zu machen, was ich jetzt mache. Habe das eher so als Kunde, als möglicher Kunde oder Interessent beobachtet. Und das war sehr, sehr verkopft und sehr kompliziert. Und ich habe gemerkt, bei mir war das so, als mein Angebot sich bekannt gemacht hat und ich zum Beispiel Anrufe bekam, jemand sich meldete und gesagt hat, ich habe gehört, Sie bieten eine Gemüsekiste an, wie läuft denn das? Dann konnte ich ziemlich schnell sagen, es gibt jede Woche Freitag eine Gemüsekiste, die liefere ich zu Ihnen nach Hause, die kostet 15 Euro jede Woche, da ist immer das drin, was gerade Saison hat, die Sachen baue ich selber an, ist ein Abo, aber ihr könnt immer zum Ende des Monats kündigen. Pts. So, und dann gab es da nicht mehr viele Fragen. Der Kunde, also der Interessent, konnte sagen, habe ich Lust drauf? Ja. Oder ja, eigentlich haben alle, die Interesse hatten, dann auch ja gesagt. Tatsächlich. Dann ist der nächste Schritt eben, dass man dann schon auch nochmal mit, dass man dann zum Beispiel mit einem Vertrag kommt, den der Kunde unterschreibt, wo dann nochmal so ein paar mehr Informationen draufstehen. Ne? Was ist, wenn ich im Urlaub bin? Wie ist das genau mit der Kündigung und so weiter und so fort? Wie ist das mit der Bezahlung und so? Aber das eigentliche Angebot reduziert es für euch mal so, dass man es so knapp wie möglich formulieren kann. Und wenn euch das schwerfällt, dann sollte euch klar sein, dass es da noch Arbeit für euch gibt. Und gar nicht so sehr hinsichtlich dem Vermarkten, sondern auch, vielleicht seid ihr euch selber noch gar nicht so sicher, was ihr wie anbieten wollt. Also ist also auch ein Tool, um sich nochmal selbst sehr klar darüber zu werden, was man eigentlich will. Ich habe also meinen Elevator-Pitch, also ich bin mir sehr klar, was ich anbieten will und weiß im Großen und Ganzen auch schon, wie ich es kurz und knapp erkläre. Wie kriege ich nun Menschen, denen ich es erklären kann? Ich habe das so gemacht, im Winter habe ich angefangen, mir eine mögliche Verteilerliste zu machen oder eine Liste mit möglichen Multiplikatoren. Also ich habe mir überlegt, was sind Menschen, die das grundsätzlich schon mal cool finden könnten, mein Angebot, und die auch irgendwie die Struktur haben, die Vernetzung haben, das zu multiplizieren, also mein Angebot zu verbreiten. Ja, also in meinem Fall oder in unserem Fall, Thema gesunde Lebensmittel aus der Region, da waren das Eltern, Familieninitiativen, eine Hebammenpraxis, von der ich wusste, dass die Familienfrühstücke macht und Beikostseminare für die Eltern von jungen Kindern. Und dann habe ich aufgeschrieben, Kindergärten, eine Waldorfeinrichtung. Also es wurde eine sehr, sehr lange Liste mit möglichen Multiplikatoren, also auch die Schule, Lehrerkollegium, auch Restaurants, aber auch Vereine. Da kommen zwei Sachen zusammen. Das eine, dass man sich klar machen muss, wer ist die Zielgruppe für das eigene Produkt überhaupt? Eine ganz, ganz zentrale Frage. Wenn wir uns nun fragen, wer denn die Zielgruppe für unser Produkt ist, für gesundes Gemüse aus der Region, dann könnte man natürlich denken, Zielgruppe ist grundsätzlich jeder, denn jeder muss essen. Aber ist natürlich nicht jeder, denn nicht jeder weiß, hochwertiges Gemüse so zu schätzen. Nicht jeder ist so auf so einem Nachhaltigkeitstrip. Das sind verschiedene Ansatzpunkte, aber nicht jeder ist automatisch Zielgruppe, nur weil er isst. Also ich habe zum Beispiel auch eine Kundin gehabt, die war nicht sehr lange Kundin, es war eine der sehr wenigen, die dann irgendwann ausgecheckt hat. Die hat am Anfang sehr irritiert, was den Inhalt der Kiste anging. Und ich meine, die Menge des, wie viel in der Kiste war. Oder aus ihrer Sicht, wie wenig in der Kiste war. Ich war froh, dass sie mir das auch so kommuniziert hat. Wir sind dann ins Gespräch und ich habe ihr versucht zu verdeutlichen, dass selbst am Anfang, also dass das ja ein, ein Saisonangebot ist. Also dass man das deswegen nicht wöchentlich kauft, sondern halt möglichst über die Saison, weil am Anfang der Saison die Auswahl natürlich noch begrenzter ist und in der Hochsaison dann viel mehr verschiedene Sachen, auch eine größere Menge drin ist. Ne? Also dass sich das am Ende dann so kompensiert. Hab ihr aber auch vorgerechnet, dass selbst am Anfang der Saison die Sachen in der Gemüsekiste also bei mir auf jeden Fall jetzt immer noch günstiger waren, als wenn man die Sachen im Bio, also in Bioqualität, nicht mal im Bioladen, sondern in Bioqualität im Supermarkt gekauft hätte. Und dann sagte sie ganz entrüstet, ja, Bio würde ich sowieso nie kaufen, das ist mir viel zu teuer. Kam dann raus, dass sie ja halt ausschließlich bei Lidl einkauft und ja, das ist nicht meine Zielgruppe. Ich werde auch mit Lidl nicht konkurrieren wollen. Was aber eben auch heißt, dass ich mit meinem Angebot wirklich in der Form keine Konkurrenz habe. Mit den Supermärkten konkurriere ich nicht, mit den Bioläden konkurriere ich auch nicht. Da könnte ich, was die Qualität angeht, in Konkurrenz treten, aber ich habe ja, mein Angebot ist ja insgesamt dann doch nochmal ein anderes. Jo, und von daher sollte man sich klar werden über die Zielgruppe und dann ergeben sich auch einige Multiplikatoren schon. Zum Beispiel gibt es hier so eine Art vegane Kochschule in der Gegend. Ich habe gedacht, das ist auch ein perfekter Multiplikator, wenn ich mit der Leiterin, Köchin von dieser veganen Kochschule ins Gespräch komme. Dann wird der das Angebot gefällt, dann wird die ja sicherlich ihren Kunden auch begeistert davon erzählen. Und das sind ja Leute, die sich für vegane Ernährung interessieren und sich dann sicherlich auch für mein Angebot interessieren. Also so eine Liste von Multiplikatoren war mein Einstieg. Und ich habe dann angefangen, die Leiterin der Hebammenpraxis zu kontaktieren, die ich schon kannte, weil wir da auch Kurse besucht haben. Die hat dann ihren Verteiler, bestehend aus ja, fast ausschließlich jungen Familien mit kleinen Kindern, mobilisiert, hat da eine Nachricht geschrieben an alle, hat mich eingeladen zu einem Familienfrühstück, hat angekündigt, dass ich da komme und ein bisschen davon erzähle, was ich mache, hat das auch schon in den Verteiler reingeschrieben und ich war nach 3 Tagen ausgebucht. Und als ich zu dem Familienfrühstück bin, um da davon zu erzählen, was ich mache, konnte ich im Grunde nur noch Kunden auf die Warteliste schreiben. Das war ein großes Glück, aber ich habe sowas jetzt häufiger schon gehört, denn die Zeit ist reif für sowas. Viele suchen nach regionalen Lebensmitteln und das gibt es einfach nicht. Also ich selber habe als Kunde immer wieder enttäuscht festgestellt, wenn ich auf den Wochenmarkt fahre, dann sind das Gemüsehändler, die Sachen vorher in Frankfurt auf dem Großmarkt geholt haben. Und wenn ich in den Bioladen gehe, dann sind die Biosachen in der Regel auch von sonst wo. Und auch die Bioläden haben außerhalb der Saison Bio-Lebensmittel, die es eigentlich bei uns in der Saison nicht gibt. Und die Bio-Lebensmittel kommen dann eben aus Israel oder so. Ja, von daher, die Herangehensweise sollte die sein. Baut euch zunächst mal eine Liste auf mit möglichen Multiplikatoren und dann eine Strategie, wie ihr sie ansprecht. Und ich wette, ihr werdet nicht viele ansprechen müssen. Gut ist es eben dann, wenn man seinen Elevator-Pitch hat, wenn die Anfragen kommen, dass man dann kurz und knapp sagen kann, was man macht. Und so einfach sollte man es in allen anderen Bereichen auch halten. Und dazu kommen wir jetzt. Einfache, persönliche Kommunikation durch die Bank weg in all dem, was ihr macht. Was kann man da alles machen? Die Kunden habe ich doch dann jetzt schon. Ganz viel, denn da geht es um Markenpflege, Kundenpflege und das ist das Allerwichtigste und deswegen ist der zweite Teil dieses Podcasts geht jetzt darum, wie ich mit meinen Kunden kommuniziere, wie ich meinen Kunden damit einen Mehrwert biete über das Gemüse hinaus, wie ich darüber meine Marke bilde und meine hoffentlich zufriedenen Kunden zu Außendienstmitarbeitern mache. Denn wenn meine Kunden zufrieden sind und zu Hause Gemüsekisten stehen haben, dann werden die jedem Besuch, der kommt und die Gemüsekisten sieht, begeistert davon erzählen, was sie da bekommen. Dann werden die kochen und Freunde und Familie einladen und denen erzählen, dass das Gemüse, dass die Lebensmittel, die sie in ihren Gerichten gerade verarbeitet haben und anbieten, dass die das mit aus tollem Gemüse aus der Region gemacht haben. Und die werden erzählen, wo sie das herhaben. Eine ganz spannende Arbeit. Und darum geht es jetzt in den nächsten Minuten. Nochmal zur Wiederholung. Was sind die großen Stärken unseres Produkts, mit denen wir uns vom Markt abheben und uns einzigartig positionieren? Das ist die Qualität und die Regionalität unserer Produkte. Dann, je nachdem, haben wir eine solidarische Landwirtschaft oder so. Ne? Ist das auch das Teil einer Gemeinschaft werden und mitarbeiten können auf dem Bauernhof oder so. Ne? Das sind dann die speziellen Ausprägungen, aber zunächst mal Qualität, Regionalität unserer Produkte. Dann all das, was die Regionalität eben kennzeichnet oder als Vorteile mit sich bringt, ne? die kurzen Transportwege, es ist dass möglichst wenig Verpackung anfällt, wenig Kühlung notwendig ist, also viele, viele Sachen, die hinsichtlich Klimaschutz eine außerordentliche Rolle spielen. Ja, und dann das, was natürlich auch mit der Art des Anbaus mitschwingt, wobei das auch sehr erklärungsbedürftig ist. Also wenn man auf Dauerbeeten anbaut, wenn man wirklich nur natürlich düngt und viel mit organischem Dünger arbeitet, so diese ganzen Sachen, das kann man immer so auch mal so kommunizieren. Ist aber auch eher so ein das muss man erstmal aufbauen und die Informationen muss man erstmal rauskriegen. Für die meisten ist das Interessanteste, dass das Gemüse regional ist und natürlich angebaut wird. So. Entweder hat man ein Bio-Label, ist aber den wenigsten wirklich so wichtig, wenn es regional ist, weil man ja weiß, wer es produziert. Und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und mit Persönlichkeit. So, das ist der zweite große Vorteil. Also die Hauptverkaufsargumente unseres Produkts, regionale, hochwertige Produkte und Persönlichkeit. Durch die Regionalität weiß der Kunde, wer es wo anbaut und dadurch kann viel Vertrauen erzeugt werden. Oder Vertrauen erzeugt werden klingt schon fast so. Klingt schräg, also kann sich Vertrauen aufbauen. Hier wird auch deutlich, warum ich mich am Anfang gar nicht so sehr mit der Markenbildung, mit Logo und so weiter beschäftigen muss, in unserem Fall, weil wir die Marke sind. Wir vermarkten, wir sprechen die Menschen an, wir erklären unser Produkt, wir bauen es auch an. Und wir liefern es auch aus oder sind an einem Abholtag, wenn nicht auch nicht immer, dann doch manchmal vor Ort und können Fragen beantworten. Man kann uns kennenlernen, also wir sind als Produzent und Verkäufer und all das greifbar. Und diese Transparenz, dieser persönliche Kontakt und dieser möglichst einfache und unmittelbare Kontakt, der schafft viel Vertrauen oder ermöglicht Vertrauen. Und ganz spannend ist da auch, selbst wenn sehr wenige am Ende die Möglichkeit nutzen, auch mal auf dem Feld vorbeizuschauen und zu gucken, wie werden die Sachen überhaupt angebaut und vielleicht auch gezielte Fragen stellen. Selbst wenn ein sehr kleiner Anteil eurer Kunden oder Mitglieder diese Möglichkeit letzten Endes nutzt, so besteht die Möglichkeit. Man hat euch kennengelernt, man hat den Kontakt zu euch, man weiß, wo das Ganze angebaut wird. Man hat die Möglichkeit, jederzeit zu gucken Und alleine dadurch damit sind sehr viele schon zufrieden. Wie habe ich die Kommunikation in meinem Betrieb gestaltet? So, für mein Produkt gestaltet. Ich habe von Anfang an versucht, das so einfach wie möglich zu machen. Also so einfach verständlich wie möglich, aber auch gleichzeitig so darüber auch persönlich, weil ich von Anfang an habe ich alle geduzt. Ja, das hat aber auch was mit der Zielgruppe zu tun. Meine Kunden sind fast alle etwa in meinem Alter. Und so persönlich wie möglich, was meine ich damit? Also ich habe mir früh überlegt, wie kann ich Beziehungen zu den Kunden aufbauen. Das ist bei einer solidarischen Landwirtschaft insofern einfacher, dass man da Informationsveranstaltungen hat und insgesamt mehr Veranstaltungen hat, aber in der Regel auch die Kunden an einem Abholtag oder die Mitglieder an einem Abholtag trifft, wenn sie kommen, um ihre Ernteanteile abzuholen. Da gibt es auch gemeinsame Arbeitseinsätze und der Begriff Mitglieder sagt eigentlich schon alles. In der Regel gibt es da viel mehr persönlichen Kontakt. Mir war ja klar, die meisten Anmeldungen kommen per Telefon, Mail oder sowas und dann liefere ich irgendwann aus und eventuell sind die Menschen gar nicht zu Hause. Also jeder bei mir muss einen Ablageort angeben, wo ich die Gemüsekiste möglichst trocken und kühl abstellen kann, wenn jemand nicht zu Hause ist. Und ich habe mir also überlegt, wie kann ich Beziehungen zu den Kunden aufbauen. Deswegen, wenn Anfragen kamen, habe ich immer versucht, erstmal zu telefonieren, um ins Gespräch zu kommen. Auch so, einfach so, dass die Kunden meine Stimme schon mal gehört haben. Dass man als Mensch irgendwie schon mal so ein bisschen greifbarer wird, als wenn man sich bloß eine Nachricht schreibt. Dann kam wieder so zum Tragen, dass ich halt versucht habe, alles so einfach wie möglich zu gestalten. Als die Anfragen kamen, habe ich das so gemacht, dass ich gleich gesagt habe, das Interesse war klar, ja, und dann habe ich gesagt, ich schicke euch mal den Vertrag und da stehen auch nochmal die wesentlichen Informationen drauf. Also ziemlich einfach, so eine Seite mit allen Vorteilen, die das Ganze bietet und so die wichtigsten Fragen, die mir immer so wieder so gestellt worden sind, ne, so zum Abo, zu Kündigung, zu Urlaub, zu Bezahlung, was ist, wenn ich nicht zu Hause bin, so Sachen, die stehen da drauf und wenn ihr das gut findet, dann könnt, also ich schicke euch das entweder per Post oder einfach per E-Mail, könnt ihr dann selber ausdrucken, das ist ein PDF, zwei Seiten, und wenn ihr das gut findet, dann könnt ihr das einfach unterschreiben und mir sogar ein Foto davon, vom unterschriebenen Vertrag per WhatsApp schicken und dann ist das Ganze schon, dann ist alles klar. Das war also sehr, sehr einfach. Ich musste auch am Telefon jetzt nicht gleich so wahnsinnig viel erklären, sondern habe einfach gesagt, so und das mache ich. 15 Euro die Woche und jede Woche Lieferung. Ihr könnt, ne, habe ich euch ja schon mal gesagt, so mein kurzer Elevator-Pitch. Ja, und dann, wenn ihr das cool findet, okay, ich schicke euch was und da stehen mehr Informationen drauf. Da ging das alles ziemlich flott und es war... Ich habe immer wieder gemerkt, also dieser einfache Kontakt und eben das Persönliche, nicht als Verkäufer auftreten, sondern einfach sagen, hier, ich mache da was Cooles und wenn ihr das gut findet, freut mich das total, dann ja, dann schicke ich euch was und ne, wenn ihr das gut findet, macht ein Foto und dann seid ihr dabei. Einfach und persönlich. So. Das war so der Grundstein dafür, um nur so der Erstkontakt in der Regel. Und mit den Gemüsekisten habe ich dann jede Woche einen Gartenbrief rausgegeben. Habe ich auch Gartenbrief genannt, weil so vom Gefühl her, dass sowas auch was Persönliches ist. Und in diesem Gartenbrief, den ich jeder Kiste jede Woche beigelegt habe, da habe ich zum einen dann mal Rezepte reingeschrieben oder auch einfach Tipps zu speziellem Gemüse in der Kiste, was man damit so anstellen kann. Ich habe aber auch bisschen davon erzählt, was in meiner Gärtnerei gerade so los ist oder spannende andere Angebote aus der Region vorgestellt oder Veranstaltungen angekündigt, sowas. Das war nie sehr ausufernd, meistens so eine DIN A4-Seite auch mal zwei. So, und zusätzlich habe ich von jedem, der WhatsApp nutzt, was wirklich toll war, das war fast jeder von 35 Leuten, glaube ich, zwei, die kein WhatsApp benutzt haben. Und ich habe jedem gesagt, ich füge euch zu so einer WhatsApp-Newsgruppe dazu. Bei WhatsApp kann man ja Gruppen machen, wo jedes Gruppenmitglied schreibt und jedes Gruppenmitglied liest. Es gibt aber auch solche Broadcast-Listen. Das heißt, ich habe eine Liste angelegt mit allen Gemüsekistenkunden und ich konnte Nachrichten schreiben, die jeder bekommt, auch mit einem Symbol, dass es eben so eine Broadcast-News ist. Und wer darauf antworten wollte, hat die Antwort also an mich persönlich geschickt. Dadurch ist auch im Chatverlauf der Kunden keine neue Gruppe entstanden, sondern die haben einfach eine Nachricht von mir bekommen, aber gesehen, dass es so eine Broadcast-News ist. Das habe ich am Anfang angekündigt. So, ich habe dich zu dieser Liste hinzugefügt. Wenn du das nicht möchtest, gib mir einfach kurz Bescheid, dann nehme ich dich da wieder raus. Das ist sicherlich, da das ja so ein bisschen wie ein Newsletter zu betrachten ist, rein rechtlich so mit, wie heißt das, Double Opt-in oder so, wäre das korrekt, wenn man auch gleich auf dem Vertrag am Anfang da eine Zustimmung einholt und dann später nochmal eine Zustimmung. Ja, ist eine rechtliche Geschichte, aber da habe ich schon vor der eigentlichen Saison immer mal Updates gegeben. So, wenn der Fohlentunnel stand oder als die Tomaten in den Fohlentunnel eingezogen sind, mal ein Foto davon, wie alles auf den Beeten wächst, und habe auch mal so ein bisschen Feedback gegeben. Da das Wetter im Frühjahr ziemlich turbulent war, habe ich mal geschrieben, was macht das mit dem Garten, mit dem Gemüse. Also habe maximal einmal in der Woche eine Nachricht rausgegeben, was sich da so tut über WhatsApp. Und habe dann auch über WhatsApp die Möglichkeit genutzt, da ich jetzt zum Beispiel auch Eier anbiete, dann zum Beispiel in einem Gartenbrief anzukündigen, wer Bock hat, Eier zu bekommen. Man muss sich nicht festlegen, sondern kann mir einfach bis Mittwochabend schnell eine WhatsApp-Nachricht schreiben und sagen, ich hätte gerne zum Beispiel 6 Eier mit in der Gemüsekiste und dann gibt's Freitag Eier mit. Und was ich echt unterschätzt hatte, was mich aber riesig gefreut hat, war, dass über dieses Medium WhatsApp der Draht zwischen mir und den Kunden dann so kurz war und sich das so schön etabliert hat, eben weil auch von Anfang an wirklich alles persönlich war. Ich habe den Gartenbrief mit Linus unterschrieben oder WhatsApp-Nachrichten dann so beendet mit wünsche euch einen guten Appetit und eine schöne Woche, euer Gärtner Linus. Dass dann auch die Kunden ihrerseits irgendwann mich angeschrieben haben über WhatsApp, zum Beispiel dann Samstag, nachdem sie die Gemüsekiste bekommen haben, mit einem Foto von der Mairübe, so, hey Linus, was ist denn das eigentlich? Dann habe ich kurz geantwortet, ja, das ist eine Mairübe, kannst du roh essen wie ein Radieschen oder kannst du das und das und das mitmachen? Eine kurze Antwort, die mich nicht viel Zeit gekostet hat und so echt schöne Kontakte hat entstehen lassen. Und das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass wenn dann mal jemand mit etwas nicht ganz zufrieden war oder einfach irritiert war, das dann nicht für sich behalten und dann irgendwann gekündigt hat, sondern mir einfach eine schnelle WhatsApp geschrieben hat. Und dann ließen sich manche Sachen dann ganz schnell aufklären oder anders organisieren oder so. Ja, WhatsApp ist auch nicht das perfekte Mittel für alles. Aber in meinem Fall ganz, ganz interessant. In Verbindung mit diesem Gartenbrief, in Verbindung mit Gesprächen an der Tür, da ich ja auch ausgeliefert habe, hat das Ganze wirklich schöne Beziehungen so entstehen lassen. Und die Bestätigung für mich war, dass ich jetzt zum Ende der Saison hin in einem Gartenbrief darum gebeten habe, mir doch mal kurzes Feedback zu geben. Ich habe 3 Fragen gestellt, Platz gelassen und darum gebeten, mir dann diesen ausgefüllten Zettel in die letzte leere Kiste zu legen, damit ich eben mit diesen Informationen mein Angebot noch ein bisschen weiterentwickeln kann und verbessern kann. Und das war dann so die Fragen, das hätte ich mir dieses Jahr gewünscht. Das würde ich mir fürs nächste Jahr wünschen. Und ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Und das hat mir dieses Jahr besonders gut gefallen. Und es haben wirklich fast ausnahmslos alle die Möglichkeit genutzt und haben mir Feedback gegeben. Und die mir diesen Zettel nicht zurückgegeben haben, haben mich teilweise persönlich angeschrieben oder angerufen. Und das hat mich sehr gefreut. Ja, also da hat ja derjenige jetzt nicht unmittelbar für sich persönlich einen Vorteil durch, sondern macht das ja eigentlich für mich, so einen Bogen auszufüllen. Und das haben irgendwie in irgendeiner Form alle gemacht und das hat mich sehr gefreut. Und gleichzeitig war zum Beispiel einer der Punkte, den sich jetzt viele gewünscht haben, sowas wie gemeinsame Veranstaltungen, wie ein Erntedankfest, gemeinsame Erntetage, Workshops, also so dieser Wunsch nach gemeinschaftlichen Aktionen oder eben auch der Wunsch danach, mich, manche haben so geschrieben, mein Team, aber es bin ja erstmal nur ich, und auch andere Gemüsekistenabnehmer kennenzulernen, ist da. Diese Persönlichkeit diese persönliche Beziehung herzustellen, war für mich jetzt natürlich insofern auch einfach, dass ich ja wirklich alle Sachen auch selbst mache. Wenn es ein Team ist, wenn es eine größere Gruppe von Menschen ist, die solidarische Landwirtschaft zum Beispiel betreibt, dann mein Tipp, macht es trotzdem so persönlich wie möglich. Ich finde das dann immer sehr schade, wenn man weiß, das sind 3-4 Leute und zum Beispiel befüllt den Instagram-Account oder 2 machen das und ich weiß, das ist eine Gruppe und ich lese dann so Nachrichten und ich weiß nicht, wer hat das geschrieben oder wer von denen ist das jetzt, der auf Kommentare antwortet und so. Also wenn jemand eine Facebook-Seite betreibt aus dem Team, wenn jemand den Instagram-Account betreut aus dem Team, wenn jemand den Gartenbrief schreibt, wenn jemand die Rezepte schreibt, macht's persönlich. Unterschreibt es mit dem Namen. Also macht eure Namen, eure Personen, eure Gesichter so greifbar wie möglich. Das ist neben dem Produkt regionales, hochwertiges Gemüse, ist das einfach der große Vorteil, den man in der Direktvermarktung bieten kann, der sonst eben nicht funktioniert. Weswegen das Markenbildung für große Unternehmen, die halt deutschlandweit über 1000 Zwischenhändler in Supermärkten und so weiter verkaufen, viel wichtiger ist. Die müssen eine Marke bilden, weil sie eine Markenidentität, weil sie nicht persönlich auftreten können. Wir können das. Deswegen treten wir persönlich auf und bilden darüber langfristig unsere Marke und pflegen unsere Marke, indem wir Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen. Man kann da viel sprechen über Transparenz und über. Es geht um persönliche Beziehungen und um persönliche Kommunikation. Und wenn ihr was Gutes macht, sprecht darüber und schämt euch nicht, weil ihr insgeheim wisst, dass ihr nicht 100% gute Sachen macht. Das macht ja keiner. Jeder Bio und Demeter und wie es nicht alles heißt, Anbieter hat Stellen, in denen er Kompromisse eingehen muss und damit nicht ganz zufrieden ist. Aber das heißt doch nicht, dass man nicht damit einfach raus kann, zu sagen, was man schon alles Gutes macht. Und das Interessante, was das viele Landwirte, ich glaube, jetzt auch erst so langsam lernen, in denen sie vielleicht andere beobachten im Social Media, ist, dass man umso glaubwürdiger wird, dass vielleicht auch langfristig die ganze Landwirtschaft umso glaubwürdiger wird, umso mehr man eben auch, also nicht nur das Gute zeigt und das andere so schamhaft verschweigt, sondern eben auch das zeigt, was noch nicht so richtig läuft, womit man vielleicht selbst nicht ganz zufrieden ist innerhalb des eigenen Angebots, aber einfach auch erklärt, beschreibt, erzählt, warum das vielleicht noch so ist. Also nach einer wieder sehr lang und ausufernd gewordenen Folge ist das Fazit auch mal wieder eigentlich ein sehr, sehr einfaches. Nutzt persönliche Kommunikation. Das A und O, damit Direktvermarktung funktionieren kann, damit ihr zufriedene Kunden erhaltet, damit ihr eure Produkte gut vermarkten könnt, damit ihr stabile Kundenbeziehungen aufbaut und faire Preise verhandeln könnt oder faire Preise bekommt für eure Produkte. Das A und O ist persönliche Kommunikation. Nochmal ganz kurz, was heißt das? Macht euch persönlich, macht euch zu Menschen, macht eure Landwirtschaft, macht euren Betrieb transparent, macht das, was ihr tut, transparent, erzählt von dem, was ihr macht. Erzählt davon, warum ihr das so macht und verschweigt auch nicht die Sachen, die noch nicht so richtig funktionieren, verschweigt nicht die Sachen, mit denen ihr vielleicht auch noch nicht ganz zufrieden seid, weil sie noch sehr große Kompromisse sind, aber erklärt einfach, warum das so ist. Und wenn es Sachen gibt, die ihr selber nicht gut findet, wo ihr aber auch nicht so wirklich erklären könnt, warum das so ist, dann ändert sie. Ne? Also dann, wenn sich etwas nicht für euch nicht gut anfühlt und ihr denkt, also das kann ich nun wirklich keinem sagen, ja, dann ist es vielleicht an der Zeit, das zu verändern. Und wenn nicht, wenn es dafür wirklich gute Gründe gibt, warum das so ist, auch wenn es nicht gut ist, dann erklärt es. Aber wenn es etwas gibt, was Landwirtschaft braucht, dann ist das Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit kann nur über den persönlichen Kontakt entstehen. Und dafür braucht es keine riesen Content-Strategie oder sowas. Das sehe ich auch leider immer mal so. Wenn es irgendwie von zentraleren Stellen Beratungsangebote gibt für Landwirte oder so, dann ist das sehr Social-Media-lastig gleich. Und dann geht es dann auch gleich irgendwie so um Content-Strategien oder so. Ne? Wie gewinne ich Kunden mithilfe von sozialen Medien? Wie baue ich ein Image auf? Als könnte man das. Als könnte man ein Image aufbauen. Ein Image kann man nur kaputt machen. Aber ein Image, das Glaubwürdigkeit, Vertrauen, das entsteht, wenn ich gute Arbeit mache und das über einen langen Zeitraum, dann kann so etwas entstehen. Aber das kann ich nicht mit einer Content-Strategie schaffen. Also, das super einfache Fazit. Seid persönlich. Nutzt und sucht die Kommunikation, sucht das Gespräch. Und was auch immer ihr für Werkzeuge nutzt, versucht Beziehungen zu den Kunden aufzubauen. Alles andere ist zumindest in unserem Bereich tatsächlich nachrangig. Ich habe euch erzählt, wie ich das in meinem Bereich in diesem Jahr gemacht habe und habe auch schon angedeutet, erst jetzt, wo die Saison zu Ende ist, habe ich mal so richtig Zeit, um mich auch mal wieder mit Logo und sowas zu beschäftigen und komme auch erst jetzt dazu, so langsam mich mit, finden sich auch erst so Gestaltungselemente, so Ideen, die ich im Laufe des Jahres hatte. Erst jetzt fange ich an und mache, ich habe keinen Flyer, ich habe noch nicht mal eine Webseite. Ich habe nur einen spärlich benutzten, bespielten Facebook-Account und dem bin ich hoffentlich auch bald wieder los, wenn ich eine Webseite habe. Um all diese Sachen kümmere ich mich jetzt und die Sachen, die ich zum Anfang des Jahres schon hatte, die überarbeite ich jetzt wieder. Aber da ich als Person Beziehungen aufgebaut habe zu den Kunden und ich als Person mich ja nicht verändere, kann sich das Logo und selbst mein Markenname geringfügig verändern, ohne dass plötzlich Kunden irritiert sind. Denn ich als Marke bleibe ja so, wie man mich kennengelernt und erlebt hat. Ja, ich fürchte, das war jetzt alles sehr, sehr, sehr lückenhaft und sehr subjektiv. Und vielleicht habt ihr euch auch viel mehr erhofft von dem Thema. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr auch etwas für euch da rausziehen können. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir schreibt, wie euch diese Folge gefallen und ob sie euch etwas gefallen hat und ob sie euch etwas geben konnte. Wenn ihr sagt, das und das wurde mir eigentlich viel zu oberflächlich behandelt oder dazu hätte ich gerne Tipps oder zu meinem individuellen Kontext hätte ich gerne Tipps, schreibt mir das doch und entweder kann ich euch darauf individuell antworten oder ich mache nochmal eine neue Folge, in der es ein bisschen konkreter wird. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Euer Linus. Ciao.